Herzlich willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanfuhre.
Wir, das sind Anna,
Willi
und Lena,
freuen uns, euch bei der heutigen Ausfahrt wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr nach der heutigen Folge noch mehr Informationen über das Thema haben wollt, schaut gerne auf unserer Homepage unter porzellanfuhre.at,
wo ihr auch unsere Blogbeiträge findet und ihr uns unterstützen könnt.
Und jetzt einsteigen und zuhören.
Herzlich willkommen zu der neuen Folge der Porzellanfuhre. Unsere Ausfahrt zu den kaiserlichen Bettgeschichten hat ja schon in der letzten Folge begonnen, also falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, holt das sehr gerne nach. Geendet hat die letzte Folge mit Napoleon, aber hauptsächlich mit seiner Frau Marie-Louise. Da haben wir ja schon kurz erwähnt, dass die beiden einen Sohn hatten und mit dem starten wir jetzt in die Folge.
Ja, und dieser Sohn von Marie-Louise und von Napoleon, der Herzog von Reichstadt, ist ja dann vor allem in Österreich aufgewachsen. Also sind ja eben hier nach Wien geflohen, hat dann auch in den Schönbrunnen gewohnt. Da sieht man auch noch die Räume von ihm, auch noch seinen Vogel übrig. Und eben dort, wo er gestorben ist, das gibt es ja auch das Bett und diese...
Das gibt es noch, ja. Das Sterbebett von ihm gibt es.
Ja, es gibt ja nicht das Totenbild, aber diese Skulptur, wo er auf dem Totenbett liegt.
Und wir haben ja schon gesehen, dass er, wir haben kurz darüber gesprochen, meine ich, dass er ja sehr schön war und dass er eben dann auch, als er größer geworden ist, hat er auch seine Schönheit nicht verloren. Also er kam sehr gut an bei den Frauen.
Ist er wirklich groß geworden?
Mhm. Auf den Bildern wirkt er immer groß. Also nicht so Napoleon-mäßig, sondern schon stattlich. Als der Herzog von Reichstadt in Wien weilte und auch schon ein bisschen größer war, kam eine Frau an den Wiener Hof, die wir auch schon kennengelernt haben, so ein bisschen als Nebenfigur. Nämlich die spätere Mutter von Kaiser Franz Josef, Erzherzogin Sophie, die ja bekanntlich verheiratet war mit Franz Karl. Franz Karl und Sophie haben sehr lange versucht, Kinder zu bekommen. Teilweise ist sie zwar schwanger geworden, aber dann war es eine Totgeburt oder eine Fehlgeburt. Und man hat irgendwie nach einer Lösung gesucht. Und irgendwann hat man sich überlegt oder versucht mit einer Kur, unter anderem mit einer Salzkur. Und da hat man Sophie dann nach Ischl geschickt, also heute Bad Ischl, aber damals auch Ischl. Und wundersamerweise nach dieser Kur kamen dann relativ bald 3 gesunde Söhne zur Welt. Deswegen ist die Familie später noch so gerne nach Bad Ischl gefahren, weil das war für sie dann der heilige Ort. Man hat dann aber sehr schnell gemunkelt, ob der Vater jetzt wirklich Franz Karl war oder ob sie einfach eine Affäre eingegangen ist mit irgendjemandem am Wiener Hof. Da wurde eben gemunkelt, dass es der Herzog von Reichstadt war. Und es gibt, und das werden wir dann auch noch online stellen, ein Gemälde oder eine Zeichnung, wo der Herzog von Reichstadt dargestellt ist mit dem kleinen Franz Josef, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Stimmt. Weil warum gerade er mit ihm? Das ist ja irgendwie, ist eher ungewöhnlich. Also von Franz Karl gibt es das jetzt so nicht. Und ja, es gibt sehr viele Theorien. Eben, dann gibt es auch die Diskussion, ob nicht vielleicht Maximilian eben auch doch vom Herzog stammt. Aber es wurden so viel generell Affären angedichtet, beziehungsweise gab es wohl einfach Vibes bei ihr und anderen Männern. Es war ja eine sehr schöne Frau. Also sie war auch ein Teil der Schönheitensammlung von König Ludwig I. in Bayern. Und sonst kennt man sie irgendwie immer nur als die böse Schwiegermutter. Und auch von den Fotografien wirkt sie immer ziemlich, verbittert und böse, irgendwie so ein bisschen cremig, sage ich jetzt mal. Aber anscheinend in ihrer Jugend, als sie am Wiener Hof angekommen ist, war sie wirklich, einfach jung, lebendig, hat gelebt, war auf Bällen, war sehr viel tanzen, eben gerade sehr viel mit dem Herzog von Reichstadt. Die waren aber auch ungefähr in einem Alter. Und deswegen haben die sich einfach sehr gut verstanden, wie viel jetzt da wirklich dahinter steckt. Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, ein DNA-Test wird keiner ausprobieren. Was aber noch dazu kommt, ist eben, dass man ihr mehrere Affären angedichtet hat. Und dann gibt es noch den Prinzen Gustav von Wasa. Ein schöner Mann. Ich meine, da wäre ich auch dabei gewesen.
War halt dann in Top 10, oder? Bei unserer Jubiläumsfolge.
Ja. Und vor allem das eine Gemälde. Auch schöne blaue Augen, muss man sagen. Wobei da eben auch nicht klar ist. Aber da ist es auch wieder nur Maximilian. Weil das zeitlich wohl nur bei dem möglich gewesen wäre. Also der war noch nicht da, als Franz Josef auf die Welt gekommen ist, das meine ich. Das heißt, da wird ja auch gemunkelt, ob er nicht der Vater ist.
Es wird generell bei denen oft gemunkelt, nicht wahr? Weil davor alle so krank waren und Franz Josef und die Kinder dann so gesund waren.
Dann haben sie eben gesagt, die Salzprinzen, aber eigentlich haben sie schon immer gedacht, ist nicht doch der Napoleon-Bub da irgendwie dabei gewesen? Auf der anderen Seite, sie war ja sehr religiös. Weiß ich nicht, inwieweit ihr das im Weg stand, jetzt wirklich für Affären. Auf der anderen Seite, Franz Josef war auch religiös und dem stand es nicht im Weg. Also, ich finde, das ist immer ein Grund, aber kein Hindernis. Könnte man bei den Habsburgern so zusammenfassen. Also ich, und vor allem jung und schön.
Ja.
Und Franz Karl war ja einfach eher desinteressiert am Familienleben, wie auch immer. Also auch.
Was sicher etwas unterschiedlich vom Typ her als der Herzog von Reichstadt.
Genau.
Das hast du sehr schön ausgedrückt.
Danke, ja.
Wobei, kennst du die Fanny Elsler? Da gibt es nämlich auch die Geschichte, dass der Herzog eben jetzt nicht der Sophie alleine treu war in seinem kurzen Leben, sondern er auch Affären hatte mit Tänzerinnen, unter anderem eben Fanny Elsler, und die war ja damals schon ein Superstar.
Mhm.
Und es gibt die Geschichte, dass er sie in der Nacht wohl also besucht haben soll und die sich im, also schon im Schlafzimmer, und was sie nicht bedacht haben, ist, dass der Mann nach Hause kommen könnte, und er hatte nichts an und hat sie am Balkon versteckt. Und hat sich eine Erkältung zugezogen und der ist wohl daran gestorben. Also so gibt es eben die Geschichte, dass das ja sein Abenteuer ihm den Tod gebracht hat. Aber
wie arg, Sophie ist dann auch durch sowas verstorben. Am Balkon verkühlt man sich und das bringt einen immer den Tod.
Der Fürst Linné ja auch. Also der hat ja auch ewig lang gewartet da auf seine Gespusis und angeblich, ja. Und hat sich auch verkühlt. Aber gut, der war schon, was war der, 80, 90? Der war ja schon weit fortgeschritten in allem, ja. Also.
Wobei meine aber Lieblingsgeschichte ist der Bombell, der auf der Prostituierten gestorben ist.
Ja, genau, der Bombell.
Und die haben aber dann gesagt, ja, na, was, irgendwie so Lungenentzündung oder so.
Ja, genau,
man, richtig. Man hat sich eben erzählt, dass der Bombell, aber der vom Rudolf jetzt, eben da auch dafür bekannt war, dass er sehr umtriebig war, dann irgendwo in einem Bordell.
Das ist ein zweifelhafter Charakter, ja, ja.
Der hat auch nicht mehr bezahlen können, oder?
Voll.
Das ist wohl wahr.
Der hat keinen Typ umgekriegt.
Und schickt mal die Rechnung der Ehefrau auf, macht mit.
Oh Gott.
In dem Fall ist, glaube ich, dann schon wurscht.
Ja, wahrscheinlich. Eine Person, über die wir schon sehr, sehr häufig gesprochen haben, war ja auch nicht unbedingt ein Kind von Traurigkeit. Nämlich?
Das ist natürlich wichtig. Das war Kaiser Franz Josef. Man weiß ja, dass die Ehe mit Elisabeth zunächst relativ glücklich war. Das hat sich dann auch bald wieder erlebt gehabt. Und dann haben die zwei eigentlich getrennte Leben geführt. Sie war viel auf Reisen, er ist in Wien geblieben, die meiste Zeit. Und hat jetzt aber auch nicht unbedingt nur auf seine Frau gewartet, sondern hat eben sich irgendwelche Frauen gesucht. Die bekanntesten, es gibt eigentlich zwei Frauen bei Kaiser Franz Josef, die bekannt geworden sind. Die anderen waren eher so kurze Affären. Und die eine ist Anna Nachowski, eine bürgerliche, die dann auch in der Nähe von Schloss Schönbrunn gewohnt hat. Also er hat ihr dann die Villa gekauft. Und da konnte er dann durch den Park, beziehungsweise mit der Kutsche,
zu Besuch kommen
oder sich mit ihr im Park treffen. Über die würden wir aber irgendwann eine eigene Folge machen, denn da gibt es ein Tagebuch dazu. Und ich glaube, das gibt viel Gesprächsstoff.
Ja, allerdings.
Ja.
Ja, und die andere Frau?
Die hatten wir schon einmal kurz in einer Folge beim Klimt-Bild.
Genau, im Altenburg-Theater.
Genau.
Was Sinn macht, denn sie war
Schauspielerin.
Und Franz Josef gerne im Theater, also hat das sehr gut zusammengepasst. Und da haben sie sich dann eigentlich auch kennengelernt. Und das war aber eine offizielle Beziehung, weil Elisabeth das Ganze gewollt hat, auch forciert hat. Also die war dahinter, dass die beiden, sogar wenn sie mal nicht mehr am Leben sein sollte, heiraten.
Ja.
Ob das wirklich passiert ist, da gibt es auch immer so wilde Theorien.
Ist auch nicht mehr nachprüfbar, nicht, weil die Dokumente nicht mehr existent sind, falls es die überhaupt gab.
Dass Elisabeth aber sowas gesagt hat, wissen wir von der Tochter Marie-Valerie, denn die schreibt das ja in ihr Tagebuch. Also das scheint wohl wirklich Thema gewesen zu sein damals.
Das auf jeden Fall, aber ob ein Franz Josef, der unglaublich erzkatholisch war, dann eine Ehe mit einer nicht standesgemäßen Frau eingeht, ist eben nicht unbedingt realistisch, nachdem er ja auch sehr viele Ehen nicht erlaubt hat, eben genau aus diesem Grund. Nur im Alter machen viele Menschen plötzlich andere Sachen. Also es wäre nicht sehr überraschend, wenn er seine Meinung geändert hätte. Also so ist es auch nicht, aber in dem Fall.
Er hätte ja die Beziehung nie weiterführen können. So
genau.
Irgendwie. Also wofür?
Aber nicht nur bei Franz Josef, also zumindest da gibt es diese belegten Geschichten. Bei Kaiserin Elisabeth, also bei seiner Frau, gibt es viele wilde Theorien, die sind natürlich teilweise wieder, oder die gehen teilweise wieder auf ihre Lieblingsnichte Marie Larisch zurück, die unter anderem ja in ihrem Memoiren schreibt, dass Elisabeth ein Verhältnis hatte mit Nikolaus Esterhazy Und dass ja auch angeblich Marie Valerie die Tochter von ihm war.
Die hat verschiedene Väter.
Ja, der
verschiedene Geschichten.
Öfter. Und natürlich hat man ihr die Affäre immer angedichtet mit Jula Andrasche, dem Außenminister.
Mhm. Der angeblich ja auch der Vater hätte sein können, genau, von Marie Valerie.
Weil man da auch eigentlich ziemlich sicher weiß, dass das eben eine platonische Freundschaft war. Und man immer sagt, sie hätte ja auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich zu treffen. Aber da wissen wir auch, das ist auch ein bisschen Mythen und Legenden, ja, weil Alfred Gurnia konnte sie ja treffen, wie wir wissen. Das war jetzt nicht so die Problematik, ja, von und daher.
Andere Frauen am Hof hatten auch Affären, auch andere, genau, Kaiserinnen. Also.
Deswegen ist das immer ein bisschen, ja, übertrieben. Aber trotzdem wird er wohl eher einfach ein sehr guter Freund gewesen, ein sehr loyaler Freund, und davon hatte sie relativ wenig.
Ja.
Und somit sind wir jetzt eigentlich schon im 19. Jahrhundert angelangt.
Richtig. Bei mir geht es jetzt weiter im 19. Jahrhundert, und zwar mit Figuren, die eigentlich relativ bekannt sind, aber wenn es heute um bestimmte Geschichten geht aus dem Privatleben, dann vielleicht doch einige Kleinigkeiten, die nicht in jedem Buch drinstehen. Zum einen möchte ich ein bisschen thematisieren Stefanie, die Kronprinzessin von Österreich, also die an sich, wie gesagt, allseits bekannte Frau von Kronprinz Rudolf.
Die wir kennengelernt haben schon nach der Sommerpause als Trampeltier.
Ja, genau. Also die wir mannigfaltig inzwischen schon thematisiert haben in diversen Folgen. Und dieses Ehegeschehen zwischen Rudolf und Stefanie, auch das ist ja einigermaßen bekannt. 1881 wird diese Ehe geschlossen. 1883 stellt sich dann der Nachwuchs ein in Form einer kleinen Tochter, die Erzherzogin Elisabeth Marie.
Ja, ist Rudolf, noch klein. Dann, sehr schön, sehr groß.
Ja, du hast recht. Also in die Form wird dann deutlich größer. Ja, darf man vielleicht schon sagen. Rudolf hat sich wahrscheinlich einen Sohn sehr viel mehr gewünscht, aber die Dinge sind halt, wie sie sind. Und was interessant ist an der ganzen Geschichte, das Eheleben zu Beginn wird durchaus als harmonisch dargestellt. Die beiden ziehen am selben Strang. Ja, sie haben gemeinsame Projekte am Laufen. Es dürfte auch Liebe da gewesen sein. Ja, es ist halt so. Man zieht halt ab und zu. Und wird sich erst in den laufenden Jahren, also die Ehe besteht ja nur von 1881 bis 89, dann drastisch verändern, nicht? Also die Charaktere entwickeln sich stark auseinander. Man hat dann nur mehr wenig, das einen verbindet. Man macht Reisen gemeinsam nur mehr aus politischer Staatsräson, also eben das Thronfolgerpaar. Aber privat wird es dann schon bergab gehen. Es gibt im Jahr oder für das Jahr 1888 einen recht bekannt gewordenen Brief, den Rudolf zu Ostern schreibt, im März 1888, wo schon herauszulesen ist, dass die Ehe nicht mehr ganz so gut floriert, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Es ist dieser Brief, wo Rudolf eben unter anderem beschreibt, dass es ganz nett wäre, also er schreibt ihn an Stefanie, dass das ganz nett wäre, wenn man diese eine Nacht in Abbazia wieder zusammen verbringen könnte, und da könnte man im Bett ja auch wieder ein bisschen herumnutscheln, schreibt er tatsächlich so, also das ist der Original. Wortlaut.
Und was bedeutet Nutscheln jetzt, Willi?
Ja, also, genau, dass Rudolf sich gerne kleine Schweinderl wahrscheinlich gekauft hätte. Oder Stefanie ein kleines Schweinderl. Nein, ich glaube, wir können uns vorstellen, worum es da geht,
nein,
Rudolf.
Nein.
Nicht? Also, dass Rudolf seine ehelichen Rechte, vielleicht auch Stefanie ihre ehelichen Pflichten, dann doch wieder einmal wahrnehmen hätte können. Nein.
Gell? Seine Rechte, ihre Pflichten.
Naja, aus damaliger Sicht. Nutscheln
nicht nur rummachen?
Nutscheln ist rummachen. Ja, rummachen, ich glaube, die Grenzen sind fließend.
Wenn die Hände mal loslegen?
Ja, ich meine.
Über den Körper wandern, da, weiß man nicht.
Da, was fließt dann alles? Ja.
Wobei gerade auch an dem Brief interessant ist, dass Stefanie später bei ihren Memoiren dann schreibt, dass das, was in den Briefen steht und die ja teilweise so liebevoll sind, dass man die ja nicht ernst nehmen soll, weil in Wirklichkeit war er ganz, ganz böse zu ihr. Aber ist halt die Frage.
Warum?
Das ist ein bisschen schwierig, ja,
sollte er so schreiben? Dann,
ja, ich nehme auch, wenn du sagst,
andersrum,
lass uns doch herumnutscheln und dann, aber er ist ja so ein Böser und will mit dir nichts zu tun haben, finde ich irgendwie auch ein bisschen komisch. Also, aber das ist eben auch wieder, um sich da ein bisschen reinzuwaschen, sag ich mal. Das,
ja,
ist
also
es ist typisch Stefanie,
die Diese Interpretationsgeschichten, die Memoiren, die ja übrigens nicht, also als ganz kleiner Nebensatz, die Memoiren wurden ja nicht so veröffentlicht, wie sie es geschrieben hat, also das Originalmanuskript und das, was dann wirklich heute lesbar ist, da gibt es durchaus Unterschiede, und zwar die ziemlich krasse Unterschiede, bei manchen Passagen zumindestens. Aber noch kurz zurück zu diesem Brief, zu diesem berühmten Nutscherl-Brief. Die Ehe war 1888 sicherlich nicht mehr die allerbeste, da gab es schon Querelen zuvor, es hat das ja 1886 gegeben, wo Rudolf offensichtlich krank war durch eine venerische Erkrankung, also ein sexuell übertragbares Problem. Er hat sie angesteckt, das gilt als ziemlich sicher heutzutage. Also das sind alles Dinge, die natürlich nicht sehr dazu beitragen, dass man harmonisch durchs Eheleben geht, ja, wenn man die eigene Ehefrau dann anstellt. Wahrscheinlich war es die Gonorrhoe. Wichtig in dem Zusammenhang ist jetzt aber, dass Rudolf hat diesen Brief geschrieben am 31. März 88. Knapp eine Woche zuvor, nämlich am 25. März 1888, ja, wird Stephanie einen Brief schreiben an ihre große Schwester, die ebenfalls relativ bekannt gewordene Louise, Louise von Coburg, wie sie dann schon heißt und die auch in Wien wohnt.
Die eine Folge von uns bekommen hat
schon. Die schon eine ältere Folge von uns extra bekommen hat, weil sie auch so ihre ganz eigenen Geschichten macht.
Das verstoßene Königskind.
Ja, sehr schön, genau. Und in diesem Brief vom 25. März erwähnt Stephanie jemanden, wahrscheinlich das erste Mal, soweit man das irgendwie eruieren kann, der fast genau 2 Jahre lang eine sehr wichtige Rolle in ihrem privaten Leben spielen wird. Sie wird den Namen dieses Mannes zu Beginn, also in diesem Brief zumindest, noch nicht preisgeben. Das ist so eine Art Chiffre-Geschichte, also sie nennt ihn Hamlet und sie bezeichnet sich dann selbst als die Ophelia. Und sie wird ihre Schwester Louise dann sehr blumig irgendwie darlegen, ihr das Herz ausschütten, dass sie über beide Ohren verliebt ist, dass sie ganz furchtbar verknallt ist. In diesem Brief ist ein Originalzitat, also mein Herz zerspringt. In einem der späteren Briefe ist dann von ganz großer Liebe, ich liebe ihn so sehr. Ja, also das ist so richtig schmachtend geht das dahin. Und es wird eine ganze Menge Briefe geben, wo es um diesen ominösen Menschen geht, den sie auch tatsächlich physisch kennenlernt, beziehungsweise das ist keine reine Liebesgeschichte, so eine Romanzengeschichte, so à la Kaiserin Elisabeth, ja, eben, wo man dann Gedichte und schreibt.
Nicht nur platonisch.
Dankeschön. Keine platonische Liebe, sondern da dürfte einiges mehr dahinter gesteckt haben.
Lust.
Ja, auch.
Leidenschaft.
Oh ja. Und auch interessant vielleicht, Stephanie spannt ihre große Schwester da auch ein. Also auch da gibt es noch Briefe. Dazu, wie sie schreibt, ja, Louise, so und so schaut es aus, das ist alles sehr kompliziert. Vielleicht können wir es ja so machen, dass du ihn einlädst und auch mich einlädst im Wesentlichen, also so eine Art Plattform hier, damit man es offiziell machen kann. Und so Abendessen zum Beispiel wäre nicht schlecht und dann kann ich ihn sehen, wenn du mir hilfst. Und dann schreibt sie mir dazu, schreib schnell zurück oder schreib sofort zurück. So, schreib sofort zurück. Also die Stephanie ist da wirklich dahinter, also die hat sich wirklich verliebt bis zum geht nicht mehr. In den späteren Briefen wird sie dann schon deutlicher werden, um wen es da geht und am Schluss eigentlich sogar den Klarnamen schreiben. Also das baut sich dann alles ein bisschen auf. Der Hamlet ist ein polnischer Graf. Ja, Arthur Potocki heißt er, ist zu dem Zeitpunkt schon längst verwitwet.
Er hat auch einen mittleren Namen, glaube ich.
Władysław, genau. Haben wir das auch geklärt, damit wir den falschen Grafen Potocki, weil es gibt mehrere übrigens, der hat auch einen Bruder, den Andreas zum Beispiel. Also ja, der Arthur, Władysław Potocki, ist aus heutiger Sicht, also der Familienname Potocki, jetzt vielleicht nicht mehr so klingend, zumindest in Österreich, für österreichische Geschichtsfreunde. Man muss aber dazu sagen, dass die Familie Potocki aus uraltem Adel stammt oder generell uralter Adel ist, sehr einflussreich und bedeutend in Teilen Osteuropas bis nach Südrussland hinein und die relativ hohe politische, militärische, aber sogar auch geistliche Aufgaben erfüllt haben. Also die waren erfolgreich in ihren Familienstammbaum, ja, dynastisch gesehen. Wahrscheinlich lernt Stephanie den Grafen Arthur Potocki 1887 kennen während dieser Galizienreise. Das heißt, Rudolf und Stephanie machen Reisen innerhalb des K&K-Staatsgebietes und da dürfte es diese Begegnung gegeben haben, die für Stephanie eben dann wirklich viel Eindruck hinterlassen hat und das man nähert sich an.
Lässt sich auch nachvollziehen über die Zeitungen, dass Potocki die beiden auch empfangen hat.
Das ist da also wirklich eine...
Die sich wirklich dort getroffen haben, also inwieweit wirklich der Kontakt war, aber also auf jeden Fall einen offiziellen Kontakt gab es zu dem Zeitpunkt.
Die Initialzündung, sagen wir mal so, dürfte 1887 im Zuge dieser Reise auch entstanden sein. Und die Stephanie lässt dann nicht mehr davon ab. Das ist eigentlich recht interessant, weil der Rudolf, der Womanizer schlechthin, das Image, das er hat, das auch in vielen Biografien so dargestellt wird, während die Stephanie so ein bisschen als die Betrogene, was sie zwar auch war, die Betrogene dargestellt wird, allerdings
aber es ist aber
nicht
die Frage,
so oft.
Inwieweit betrogen? Ich meine jetzt im Sinne von, wusste sie das nicht eh? Also
manche
inwieweit
Dinge
das inoffiziell,
hat sie sicher gewusst.
Also schon Betrug war, weil noch jemand in der Ehe ist Betrug.
Naja, es ist definitiv Ehebruch.
Nein, eben, aber ich meine nur, ich bin mir eben nicht sicher, ob sie es nicht gewusst hat.
Das kann in manchen Fällen sicher sein. Weil ich glaube,
sie
halt generell,
die haben ja gewusst, okay, wir sind verheiratet, weil wir müssen ja, aber im Endeffekt haben wir beide uns nicht viel zu sagen und wirklich angreifen wollen wir uns auch nicht, dann schauen wir uns woanders um.
Ja. Ja, oder wie also, er sagte, führe dein Leben so, wie du es
ja, genau.
Ja, sie hat wohl sie schon hat ihr schon Leben vorher geführt.
Bisschen früher schon, genau. Einfach diesen Rat sozusagen rückblickend, dann hat sie ja. durchaus
sie hat schon ihr eigenes Leben irgendwie
angenommen. Ja, das
versucht zu leben.
Ja.
Wäre aber interessant mit dem Abschiedsbrief auch, ob sie nicht wirklich die Idee hatte, so, ich will die Ehe ja eigentlich auch nicht mehr. Also, dass die Stefanie auch den Gedanken hatte, so, ich will eigentlich mit dem ja zusammenleben. Also, oder will die auch nicht mehr mit mir, so könnten wir jetzt eigentlich einvernehmlich scheiden lassen.
Da bin ich mal recht sicher, also, dass das dann später schon so war, dass sie meint hat, mir reicht's eigentlich. Und das kommt in vielen dieser Dingen vor, nicht? Also, im Jahr 1889, das ist dann noch ein bisschen weiter nach hinten, ist es überhaupt schlimm, wenn man nach ihr geht.
Ja.
Nicht? Also, da ist er ja unberechenbar, schreit herum, ist nicht mehr er selbst. Und schon 1888 ist das alles schwierig. Diese Geschichte mit 1886, deswegen überhaupt erwähnenswert, weil Stefanie Rudolf angeblich ja, und deswegen habe ich das vorher auch so gebracht, die ehelichen Rechte verweigert. Nicht? Was für einen Kronprinzen, das spricht sich auch herum, natürlich mehr als peinlich ist. Also das ist eine Demütigung, dass die eigene Ehefrau halt sagt, nein, du nicht, ja, geht nicht mehr, will nicht mehr.
Du nicht.
Ja, du nicht, du, genau. Ah, Potocki, hallo. Das ist natürlich schon sehr demütigend und es dürfte sich herumgesprochen haben. Ja, also dieses Umfeld um dieses Paar, dürfte schon ungefähr gewusst haben, was da läuft. Die Luise natürlich sowieso und die war jetzt auch nicht die, die man dich gehalten hat, was diese Neuigkeiten betrifft. Also es hat wahrscheinlich schon Querelen gegeben, schwierigerer Natur. Und dann taucht eben dieser polnische Graf auf, der offensichtlich auch recht gut aussehend war, der völlig anders war als Rudolf charakterlich. Stefanie verfällt dem. Allerdings wird die Geschichte traurig. Also das ist nicht nur so eine Affärensache, denn 1889, wie wir alle wissen, Rudolf begeht dann Selbstmord, diese Mord-Selbstmord-Geschichte mit Mary Wetscherer in Meierling. Und im selben Jahr noch kommt für Stefanie die nächste richtige Hiobsbotschaft, weil der Graf Potocki, an den sie sich eben offensichtlich wirklich ein bisschen festhält, bei dem wird eine Krebserkrankung diagnostiziert. Und wenn man die österreichische Zeitungslandschaft so ein bisschen durchgeht, dann kann man das auch langsam aber sicher zusammenreimen, also wen Stefanie da über lange Zeit in ihren Briefen anonym meint. Denn der Leidensweg von Potocki wird in zwar kurzen Artikeln, aber immer wieder auch der Öffentlichkeit einfach preisgegeben. Das heißt, noch im Jahr 1889 wird er das erste Mal im Mund, im Zungenbereich operiert. Das dürfte mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit auch Zungenkrebs gewesen sein. Dann ist er eine Weile in Wien, weil es da so ein Erholungssanatorium gab in Döbling. Sanatorium Eder hat das geheißen. Die Stefanie weiß das natürlich alles. Und obwohl die Operation angeblich ganz gut verlaufen ist, wird es eine zweite OP geben, wo er dann die Fähigkeit zu sprechen praktisch völlig verliert. Also das Ganze wird wirklich schlimm. Operationen im 19. Jahrhundert, das ist so eine eigene Geschichte, also das sind Dinge, die muss man nicht unbedingt haben. Und eines sollte noch erwähnt werden dabei, Stefanie versucht das alles so gut es geht irgendwie stillzuhalten, also stillschweigend zu bewahren, denn ab dem Jänner 8 oder dem 30. Jänner 1889 ist sie ja Kronprinzessinnenwitwe. Das ist ein ziemlich exotischer Titel, es gab nur eine im 19. Jahrhundert in Österreich, nämlich sie, und damit ist sie im Trauerjahr. Und kann sich's nicht leisten, offiziell sowieso nicht und inoffiziell soll es nicht sein, dann mit anderen quasi rumzumachen. Also das wäre ein Skandal allererster Güte gewesen. Und sie setzt wirklich alles dran, um diese Geschichte geheim zu halten. Also das ist eine defizile Angelegenheit, deswegen diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen, auch was Reisen betrifft. Sie weiß sehr wohl, wann wo der Potocki ist, wann er in Wien ist, wann er woanders ist. Und wird zumindest einige ihrer Reisen schon so timen, dass sie entweder in Wien ist oder nicht. Je nachdem, was gerade besser ist.
Und das hat mir ja auch ein bisschen vorgeworfen, dass sie ja nicht so trauert. Das heißt, sagen wir, es hat auch die Runde wahrscheinlich gemacht, dass sie eben Ewin hatte.
Richtig.
Also sie ist nicht ganz unbekannt geblieben.
Das
hatten aber eben so kritisiert, dass sie ja eigentlich trauern sollte und auch nicht herumreisen so viel.
Nicht so herumfliegen soll. Du hast absolut recht, da gibt es um die Geschichte und das stimmt ja auch nicht. Also am ersten Jahrestag Meierling, ein Jahr ist jetzt vergangen, Franz Josef und Elisabeth reisen nach Meierling oder fahren nach Meierling, so weit ist er das nicht weg von Wien, um dort eben zu trauern. Und genau an dem Tag ist Stefanie in Bozen, also die ist meilenweit weg Und es wird kolportiert, wahrscheinlich stimmt es auch, dass sie genau an diesem Tag eine Wanderung macht, irgendwo in Bozen in den Alpen, über 4 Stunden lang, mit Hofdamen und eben quasi, das wird in der österreichischen Presselandschaft übrigens auch so gebracht, in der zeitgenössischen, dass sie ihr Leben schon wieder genießt, während eben der Vater und die Mutter des toten Prinzen in Meierling sich da quasi der Trauer hingeben. Also Franz Josef wird auch als sehr niedergedrückt beschrieben. Also die Presse, die ist eindeutig negativ eingestellt gegen Stefanie. Das mehr oder weniger das ganze Jahr, das sie verlässt eben auch Wien, auch aus diesen Gründen. Aber der Podrozki ist eben da irgendwie im Hintergrund aktiv. 1890 kommt dann schließlich die Todesnachricht. Wenn man die Briefe von Stefanie sich ein bisschen anschaut, dann kann man sich schon vorstellen, dass sie wirklich gelitten hat. Zum einen, weil es offensichtlich eine tiefe Beziehung war, also emotional wirklich schwierig, und zum anderen, weil sie nie die Chance hatte, in irgendeiner Art und Weise was öffentlich zu machen. Also sie hat zwar getrauert, sie hat mit ihm gelitten, sie hat sich ununterbrochen, meistens über Louise, ihre Schwester, informieren lassen, wie es ihm geht, besser, schlechter, wie der Stand der Dinge ist, darf aber offiziell keinen Finger für ihn rühren und ihn häufig auch nicht besuchen oder sehen. Das ist alles kompliziert. Also emotional dürfte das wirklich so eine Art Gratwanderung gewesen sein, noch dazu in ziemlich nahem zeitlichen Abstand zu der Rudolf-Affäre und diesem Rudolf-Desaster. Also sie verliert da vielleicht wieder ein bisschen den Halt zu einem Mann, der ihr zumindest eine Zeit lang doch einiges bedeutet haben könnte. Und was auch interessant ist, was meistens ein bisschen unter den Tisch fällt, und wir hatten die Möglichkeit, so als unser Porzellanfuhren-Team, naja, so einen Brief, einen echten, im Zuge eines unserer Archivaufenthalte in den Händen zu halten, dass Rudolf und der Graf Arthur Podrozki sich kannten. Und zwar freundlich miteinander verkehrten, das zeigt dieser Brief auch. Also das war ein Brief von Kronprinz Rudolf, wo Podrozki vorkommt. Und die Frage, die sich vielleicht stellen könnte, ist, inwieweit Rudolf was wusste oder nicht, dass zu dem Zeitpunkt, wo er mit dem Podrozki eigentlich Briefe schreibt und die zwei sich also für Jagden verabreden, und das geht es nämlich in dem Brief im Wesentlichen, Stefanie mit dem Grafen Podrozki also auch schon vielleicht mehr als sehr freundlich verkehrt hat. Also das ist eine spannende Geschichte, die eigentlich nirgendwo auftaucht, dass Podrozki da beide Seiten kannte. Also ob Rudolf was wusste von der Geschichte oder halt, ob er wirklich blauäugig war und das so gut geheim gehalten werden konnte von Stefanie und halt auch von der anderen Seite. Also das gibt's halt auch. Also Arthur Podrozki und Rudolf waren Freunde, das geht aus diesem Brief hervor. Sie waren Jagdfreunde, Jagdkollegen auch und verabreden sich immer wieder.
Tiere oder Frauen?
Oder beides.
Frauen haben sie mir getauscht.
Also man sieht schon, dass auch Stefanie, dann später Kronprinzessinnenwitwe Stefanie, offensichtlich versucht hat, sich ein eigenes Leben aufzubauen oder sich zumindest die Dinge so entwickelt haben. Ja, noch während Rudolf am Leben war und dann natürlich auch nach seinem Tod im Stand der Trauer. Das ist ein bisschen eine sensible Angelegenheit gewesen, die nicht in allen Biografien erwähnt wird.
Und damit kommt die heutige Ausfahrt der Porzellanfuhre zu einem Ende, die uns durch 2 Jahrhunderte der kaiserlichen Bettgeschichten geführt hat. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Falls ihr uns unterstützen möchtet, Fragen oder Anregungen habt, geht bitte auf unsere Homepage porzellanfuhre.at
oder geht auf TikTok, Facebook oder Instagram, auch unter Porzellanfuhre.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Baba.
Wiedersehen.
Und wer bis jetzt durchgehalten hat, noch viel Spaß mit unseren Outtakes.
Ja. Hallo, da sind wir wieder.
Aber es war nicht mit Berührung. Kein Touch.
Wo machen wir eine Überleitung?
Du bist dran.
Ja, schon, aber mal abgesehen davon.
Das war meine Überleitung.
Okay, hallo.
Frauentausch.
Jetzt kommen wir zu unserem Sponsor, RTL. Ja.
Genau. Dort geht er beide Seiten.
Beglückt.
Beide Seiten kannte. Ja, danke, Lina.
Und ich tue, was ich kann.
Ich weiß, das ist so schön. Also da offensichtlich ja Verbindung.
Das bindende Glied.
Auch das ist sehr schön ausgedrückt.
Danke.
Das bindende Glied zwischen den beiden. Oh ja.
Auf dem Bärenfell getroffen. Bei dem Kamin.
Was auf dem Bärenfell passiert, bleibt auf dem Bärenfell.